Ja, ich wünsche euch auch einen schönen guten Morgen an diesem herrlichen Wintertag, muss man sagen. Wie es bei mir auch so immer Tradition ist, der erste Monat, der Januar, da beginne ich tendenziell auch immer mit der Jahreslosung, meine Predigten oder meine Predigt, meine erste. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wenn ihr die letzten Sonntage schon hier wart, dann habt ihr schon einmal von Paul gehört, wie er die Geschichte von Hagar aufbereitet hat. Dann haben wir Andi letzte Woche gehört, wie er von Nathanael erzählt hat. Die Idee hatte ich eigentlich auch, aber dann hat er sie mir doch weggeschnappt. Dann habe ich was anderes suchen müssen. Aber ich habe zum Glück etwas gefunden und wie ihr mich kennt, habe ich euch heute wieder einen Schauspieler mitgebracht. Ich glaube, ich hatte ihn auch schon öfters. Und die Figur werdet ihr auch schon kennen, weil ich die auch schon öfters hatte. Aber ich will trotzdem mal nachfragen, weiß ich immer noch den Namen dieses Schauspielers hier? Martin Freeman, ne? John, der ist vom Fach, der weiß, wie es... Lukas? Tut mir leid, unter der Maske klingt er wie John. Naja. Genau, Martin Freeman, welche Rolle könnte ich denn wohl fragen, hat er denn gespielt, mit der er eigentlich so richtig berühmt geworden ist? Was glaubt ihr? Bilbo, war es jetzt Lukas oder John? Beide, okay. Genau, die Figur Bilbo. Bilbo spielt ja eigentlich die Hauptrolle in dem Film Der Hobbit. Und wenn ihr den Film gesehen habt, dann erinnert ihr euch vielleicht an diese Szene, denn relativ zu Beginn des Films kommt es zu dieser Begebenheit hier. Da sehen wir Bilbo links sitzen, ein kleiner Mann, der sich seines Lebens freut und eigentlich genüsslich und selbstzufrieden auf seiner Bank sitzt. Und auf einmal kommt da so ein riesengroßer Kerl, der deutlich größer ist zu ihm, in Grau. Und früher oder später verwickelt dieser große graue Mann Bilbo in ein Abenteuer, wo man eigentlich denkt, also Bilbo als der kleine unscheinbare Mann, der passt da überhaupt nicht rein. Ein Abenteuer, wo es richtig gefährlich wird, wo Dinge passieren, da denkt man, dieser kleine schwache Hobbit, so heißen die in dem Film, dieser kleine schwache Hobbit, der kann ja nichts ausrichten in diesem Abenteuer. Und es kommt auch später einmal zu der Szene, in der Gandalf, die Person rechts, gefragt wird, Gandalf, wieso hast du diesen kleinen Hobbit ausgesucht für dieses Abenteuer? Warum der Hobbit? Und Gandalf sagt, ich weiß nicht, irgendwie sehe ich etwas Wertvolles in ihm. Irgendwie gibt mir seine Art zu leben, dieses völlig Normale, dieses Gewöhnliche, es gibt mir irgendwie Sicherheit. Irgendwie gibt mir das Hoffnung für die Aufgaben, die anstehen für uns. Und was so deutlich wird in der Szene, finde ich, ist, Gandalf sieht etwas Besonderes in einem kleinen Mann, wo man eigentlich denkt, dass dieser Mann völlig unpassend ist. Der passt überhaupt nicht und trotzdem sieht Gandalf irgendetwas Wertvolles in ihm. Die Bibelstelle, die ich heute mit euch betrachten möchte, die handelt auch genau von dieser Situation. Und ich habe die Predigt genannt, Gottes Blick auf uns, weil Gott auch in der Geschichte etwas Wertvolles in einer Person sieht, wo man eigentlich denkt, die Person ist völlig unpassend. Die ist gar nicht dafür eigentlich gedacht. Und die Person, die ich heute mit euch betrachten möchte, ist auch sehr klein. Wen könnte ich da wohl meinen? Zachäus. Sehr gut. Ja, ich möchte mit euch Zachäus in Lukas 19, Verse 1 bis 10 anschauen. Und dazu lesen wir erstmal die Verse 1 bis 7. Und Jesus kam nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann genannt Zachäus, ein Oberzöllner. Und dieser war reich. Und er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei. Und er konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war von kleiner Gestalt. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn er sollte vorbeikommen. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie es aber sahen, murrten sie alle und sprachen, er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Erstmal bis hierhin. Ja, mich beschäftigt erstmal dieser letzte Satz. Als die Volksmenge sieht, der Jesus geht zu Zachäus nach Hause und die Volksmenge sagt, er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Und mich beschäftigt erstmal so, warum ist so dieses Murren da, Boshaftigkeit, und dann wird gesagt, da ist ein sündiger Mann und der geht da rein und wir finden das nicht gut. Ja, also warum ist da so diese Boshaftigkeit? Und dazu wollte ich mit euch zunächst mal ein bisschen so den Hintergrund betrachten, was denn da alles mitspielt in der Situation. Zunächst ist es so, erstmal Hintergrund zum Zöllner, wir müssen uns im Klaren sein, wir sind hier beim jüdischen Volk etwa 30 nach Christus, und wenn ihr in Geschichte aufgepasst habt, dann wisst ihr, dass die Römer das Land beherrscht haben. Die Römer waren die Besatzungsmacht, und das bedeutete, im Römischen Reich als besiegte Nation zu unterdrückt werden, dass man ca. 40% Steuerabgaben leisten muss. Ja, 40%. Jetzt denken vielleicht einige von euch, ja, 40% ist bei uns in Deutschland fast auch so, ist ja nichts Besonderes. Ja, bei uns ist der kleine, aber feine Unterschied, wir bekommen etwas für diese 40%. Ja, wir haben dann Sozialleistungen oder Rentenversicherung oder Arbeitslosenversicherung. Ja, also wir bekommen eigentlich recht viel für unsere Steuerabgaben, die wir leisten müssen. Ja, manche empfinden das nicht so, aber wir bekommen auf jeden Fall etwas. Hier ist es so, hier bekommst du gar nichts für die Abgaben, die du hier leisten musst. Das sind 40%, die du einfach so an den Staat abdrücken musst, ohne dass du etwas davon zurückbekommst. Und wenn ihr euch vorstellt, 40% des Tages, was ihr arbeitet, ist eigentlich für nichts, ist umsonst, ist vergebene Mühe, das würde schon sehr auf die Stimmung drücken. Und so war das damals auch. Das Besondere ist jetzt, wie haben die Römer diese 40% eingeheimst? Durch Zöllner. Die Römer haben Zöllner eingesetzt, um diese Abgaben unter anderem in Form von Zöllen einzutreiben. Es gab noch ein paar andere Möglichkeiten, aber Zöllner war so eine ganz wichtige oder maßgebliche Einnahmequelle, wie man an diese Steuerabgaben, wie die Römer an die Steuerabgaben herangekommen sind. Ja, wie haben die das gemacht? Die haben zum Beispiel Zölle auf Handelsstädte erhoben, wenn man da Zutritt wollte, auch auf Häfen, wenn man Waren eingekauft hat, wenn man Waren geliefert hat und was es alles noch gab. Da hat man einfach dann diese Zölle oder diese Abgaben eingeheimst. So. Und die Zöllner, die waren eben von den Römern eingesetzt und die waren bei den Juden verhasst. Warum? Weil sie Geschäfte mit den verfeindeten Römern machen. Ja, die Römer, Besatzungsmacht, die Juden haben die überhaupt nicht leiden können und dann arbeiten diese Zöllner da auch noch mit. Und da das auch noch Leute aus den eigenen Reihen waren, also Juden, die für Römer arbeiteten, ja, galten die als Verräter, weil sie die eigenen Leute mit hohen Abgaben auch noch belastet haben. Zudem waren die Zöllner dann auch noch im ständigen Kontakt mit ausländischer Währung und ausländischen Waren, was bedeutete, dass sie ständig unrein waren. Also die durften nicht in den Tempel gehen und nicht die Gegenwart Gottes suchen, weil sie unrein waren. Das war nicht möglich für die oder nicht erlaubt für die, dorthin zu gehen. Und dann lesen wir noch, wie wir es im Text gelesen haben, ein bisschen was zu Zachäus. Das erste ist, er wird als Oberzöllner bezeichnet. Ja, das heißt, er ist der Chef von den ganzen Zöllnern der Stadt. Und das bedeutet, dass er sehr, sehr reich gewesen sein muss. Und bei den Juden würde man vielleicht in unserer Umgangssprache sagen, das ist der oberste Mistkerl von allen, weil der ist der Verräter hoch 10. Bei den Religiösen zählt er zu denen, die am weitesten von Gott entfernt sind, weil er unrein ist und mit den Feinden zusammenarbeitet und sich gegen das eigene Volk und gegen Gott so gestellt hat. Bei den gewöhnlichen Juden findet er keine Freunde. Und was macht man, wenn man keine Freunde findet bei den gewöhnlichen? Man sucht sich die Freunde, die wie selbst ausgestoßen sind. Ja? Dort sucht er sich seine Freunde. Und zu all diesen Dingen, die wir jetzt noch hier haben, kommt noch hinzu, dass er noch sehr klein ist. Ja. Also ich habe das mal von einem Lehrer gehört, der viel mit Schülern zu tun hat, der hat immer gesagt, weißt du, die Kleinsten, die haben immer so eine Eigenart. Die denken immer, sie müssen kämpfen. Die müssen immer kämpfen, um sich Anerkennung zu holen. Und ich glaube, das wird bei ihm nicht anders gewesen sein. Bedeutet, umgangssprachlich, er wird eine recht garstige Person wohl gewesen sein. Also kann man nicht sicher sagen, ist ein bisschen hypothetisch, aber man könnte sich es gut vorstellen. Mal eine Frage an euch. Jetzt haben wir das alles hier aufgelistet. Was denkt denn Zachäus in seinem Alltag? Was sind so Sätze, die ihn innerlich beschäftigen, mit denen er sich auseinandersetzen muss? Was denkt Zachäus über sich in seinem Alltag? Was würdet ihr sagen? Dürft reinrufen. Wie kann ich mich beweisen? Keiner mag mich, keiner liebt mich, genau.
Ja.
Ich muss noch besser sein.
Ich muss mich durchsetzen.
Ja. Ja, mir egal, was die anderen von mir denken, jetzt erst recht. Ja, das sind wahrscheinlich alles so Sätze, die ihn beschäftigt haben werden. Ich habe auch mal so 5 Sätze festgehalten, die vielleicht mehr oder minder so vorkamen in ihm. Mich lehnt jeder ab. Das wird er jeden Tag erfahren haben. Jeden Tag wird er Ablehnung erfahren haben. Und das wird etwas, was ihn innerlich irgendwie beschäftigt hat, das wird sowas sein, mich lehnt jeder ab. Oder vielleicht ein anderer Satz, ich bin ein Verräter, weil ich ein Jude bin und mit den Römern zusammenarbeite. Oder auch das hier, ich bin minderwertig aufgrund meiner Kleinwüchsigkeit. Das wird er schon früh in seinem Leben erfahren haben. Oder auch das hier, ich bin alleine. Ich kann mir zwar Freunde kaufen und zwielichtige Gestalten um mich scharen, aber wenn ich kein Geld hätte, wäre ich wahrscheinlich alleine. Und ich glaube, das wusste er innerlich. Oder auch das hier, das ist vielleicht der entscheidendste Satz, ich kann niemals zu Gott finden. Ist mir niemals möglich, zu Gott zu finden. Und dann aber kommt so eine aufweckende Nachricht. Eine Nachricht, die ihn auf einmal völlig aus seinem Alltag reißt, denn er hört, Jesus kommt. Nochmal hier Vers 3 und 4. Und er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn dort zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. Hier der Ausdruck, ist ja recht interessant, er wollte gerne Jesus sehen. Man könnte es auch unter Umständen übersetzen mit, er wollte Jesus unbedingt sehen. Ja, also das Griechische lässt das zu. Seteo steht hier, nicht Eido, sondern Seteo. Ja, das kann man übersetzen mit Verlangen, Trachten oder das starke Bedürfnis empfinden, etwas zu tun. Und er wollte Jesus gerne sehen. Ja, man kann es auch mit unbedingt sehen übersetzen. Und was macht er dazu? Er macht sich zum Affen, indem er auf einen Baum klettert, wie die Affen es tun. Und für einen schwerreichen Mann, wie er das ist, ist es eigentlich ziemlich unrühmlich, auf einen Baum rumzuklettern. Also man muss sich da schon vorstellen, er ist sehr klein, ist klar, er versucht sich einen besseren Überblick zu verschaffen, aber er wird halt auch teure Kleidung angehabt haben. Ja, wenn man da irgendwas Goldglitzerndes vielleicht im Baum rumsitzt, das wird schon ein bisschen komisch gewesen sein, aber er nimmt das in Kauf und will Jesus unbedingt sehen können. Und dann kommt es zu Vers 5, und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Ich muss. Jesus sieht Zachäus und muss zu ihm einkehren. Dieses kleine Wörtchen muss, das finde ich sehr entscheidend, denn das macht deutlich, dass Gott schon weit vorher geplant hat, dass diese Begegnung stattfinden wird und dass es ein Pflichttermin ist für Jesus, dort in diesem Haus einzukehren. Ich finde, was hier so deutlich wird, und das habe ich als ersten Punkt mal so festgehalten, Gott sieht den Geringen. Den, von dem man denkt, der ist nichts wert, der ist in unserer Gesellschaft verachtet, das ist ein Niemand. Gott sieht genau solche Leute. Gott sieht den Geringen. Und er sieht ihn mit seinen Kämpfen, er sieht ihn mit seinen Ängsten, er sieht ihn mit seiner Einsamkeit und er sieht ihn mit seiner Hilflosigkeit. Gott sieht diesen Menschen, er sieht auch diese Menschen heute noch. Und was sagt Gott zu diesen Menschen? Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. So sieht Gott den Menschen. Wenn wir hier die Jahreslosung haben, du bist ein Gott, der mich sieht, dann sagt Gott zu diesen Menschen, kommt her zu mir, die ihr alle mühselig und beladen seid und ich will euch erquicken. Gott sieht den Geringen und bietet seine Hilfe an. Ich finde, das ist ein ganz entscheidender Punkt, wenn wir über das Thema nachdenken, wie Gott uns Menschen sieht. Welchen Blick hat Gott auf uns? Er sieht den Geringen und bietet seine Hilfe an. Und wir sollen dann eigentlich genau dieselbe Einstellung haben. Wenn wir Nachfolger Gottes sind, wenn wir zu seinen Kindern gehören, dann sollen wir ebenfalls diese Einstellung haben. Den sehen, der die Hilfe braucht, den, der gering ist, und wir sollen da unsere Hilfe anbieten. Ich habe so eine Begebenheit, die hat hiermit zu tun. Karl-Heinz Ehring erzählt davon, ist ein Prediger, der das mal mit seiner Familie erlebt hat, denn er ist mal eines Tages zu zur Weltmeisterschaft in Essen gegangen, wo die Bootsrennen oder Sportboote die Weltmeisterschaften austragen. Und das war eben in Essen. Und er ist mit seiner gesamten Familie dahin gegangen. Und ja, sie haben das recht erwartungsfreudig, dieses Rennen, sind sie dann hingegangen und die Rennen starten und es geht dann los. Und man sieht, wie die Boote richtig schnell übers Wasser peitschen und es wird ja richtig eng. Es gibt waghalsige Manöver, Überholmanöver und enge Kurven, die sie da abfahren müssen auf diesem großen See. Und es ist richtig spannend und alle Leute gucken, wie die Boote da immer näher Richtung Ziel laufen. Und auf einmal sagt der kleine Sohn zum Vater, Papa, guck mal. Und der Vater guckt, ja, was ist denn mein Sohn? Und der Sohn sagt, guck mal, da hinten, da ist ein Boot liegen geblieben. Also, oh ja, ja, der hat jetzt verloren, ne? Der kann nicht mehr gewinnen. Ne? Und der Vater schaut wieder, wie die Boote weiterkämpfen und um den Sieg ringen. Und dann sagt der Sohn wieder, Papa, das Boot, das kann nicht mehr weiter, das ist jetzt raus. Ne? Und der Vater sagt, ja, das ist jetzt raus, das kann nicht mehr. Und der Vater guckt wieder weiter, wie der Sieg jetzt fast entschieden wird. Und dann sagt der Sohn nochmal, Papa, guck doch mal das Boot, da muss doch jemand helfen. Und der Vater sagt, Junge, sag mal, verstehst du nicht, der ist jetzt raus und wir müssen in sie gucken. Und auf einmal macht es Klick bei dem Vater und er merkt, Moment mal, sieht Gott uns Menschen nicht genauso, wie mein Sohn gerade dieses Boot sieht? Und er versteht auf einmal, ja, Gott sieht uns genauso. Gott sieht den, der Hilfe braucht. Gott sieht den, der liegen geblieben ist. Und Gott sieht den, der es nicht mehr aus eigener Kraft schaffen kann. Und diese Begebenheit, die Karl-Heinz Ehring da so erlebt hat mit seinem Sohn, die hat ihm so richtig die Augen geöffnet und klar gemacht, ja, Gott sieht den Geringen und bietet ihm seine Hilfe an. Und wir als Nachfolger Jesu, wir haben eigentlich genau denselben Auftrag. Wir sollen diesen Blick haben für die, die gering sind, die ausgestoßen sind, die ja, liegen geblieben sind vielleicht im Leben. Und wir sollen denen unsere Hilfe anbieten. Gott sieht den Geringen an und bietet seine Hilfe an. Ich möchte mit euch ein bisschen weitergehen in der Textstelle. Wir lesen Lukas 19 nochmal ab Vers 6 und bis Vers 10. Und da lesen wir, und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie es aber sahen, murrten sie alle und sprachen, er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn, siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfältig zurück. Und Jesus sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist, Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ja. Man merkt, das ist so ein richtig freudiges Ende. Und auch hier hätte ich nochmal die Frage an euch, ihr dürft wieder gerne reinrufen. Wie fühlt sich Zachäus denn jetzt, nachdem er das hier erlebt hat mit Jesus? Was würdet ihr sagen, wie fühlt sich Zachäus hier? Das erste Mal sieht ihn jemand, ja. Was war hier? Geliebt. Ja, was noch? Befreit. Besonders? Es gibt mir jemand eine Chance. Ja? Angenommen. Ja. Ihr merkt, wie viel das auf einmal bewirkt alles. Diese kleine Tat, die Jesus hier tut, und auf einmal merken wir, da ist so richtig 180-Grad-Wendung innerlich irgendwie bei Zachäus. Was der auf einmal für schöne Sachen innerlich erfahren darf, die er wahrscheinlich so noch nie erlebt hat in seinem Leben, das ist richtig, ja, da kommt so, es steht immer so trocken da, aber da wird so eine richtige freudige Haltung innerlich bei ihm gewesen sein. Ich habe nochmal meine 5 Sätze, die ich vorhin hatte, hier nochmal hin. Wir hatten als erstes gesagt, Zachäus hat wohl immer gedacht, mich lehnt jeder ab, und hier erfährt er, Jesus nimmt mich an. Er hat wahrscheinlich damit gekämpft, ich bin ein Verräter, und hier sieht er, Jesus sieht mich als völlig normalen Juden. Ja, wenn ihr aufgepasst habt, Jesus sagt, er ist ein Kind Abrahams. Das ist nichts anderes als das, was Jesus sagt, du bist ein völlig normaler Jude. Du bist so wie die anderen, du bist vor Gott genauso wie alle anderen. Wir haben gesagt, ich bin minderwertig aufgrund meiner Kleinwüchsigkeit. Und jetzt wird er vielleicht sagen, Jesus sieht in mir etwas Wertvolles, trotz meiner Kleinwüchsigkeit. Er hat sich vielleicht vorher gedacht, ich bin alleine. Jetzt sieht er, Jesus sucht Gemeinschaft mit mir. Und der entscheidende Satz vielleicht, ich kann niemals zu Gott finden, und jetzt erfahrt er, Jesus ebnet mir den Weg zu Gott. Ja, und man merkt, wie krass diese Veränderung in Zachäus gewesen sein muss. Und dann nochmal Vers 8, Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Was wir hier sehen, die Liebe und Anerkennung, die Zachäus von Jesus erfährt, führt zur Erkenntnis seiner Schuld und zur Abkehr von seinen Fehlern. Ja, wenn ihr Andis Predigt von letzter Woche noch so im Ohr habt, vielleicht habt ihr noch so vor Augen, wie Andi uns erschreckt hat mit diesem Buh und gesagt hat, ich sehe deine Fehler, ich sehe deine Fehler. So hat Gott eben nicht gesprochen, sondern Andi hat deutlich gemacht, er ist nachgegangen und die Hilfe und fragt, hey, und will das aufarbeiten mit dem Menschen, er geht dem Menschen nach. Und ich finde, das wird auch hier so schön deutlich bei Jesus. Jesus an keiner Stelle sagt er zu Zachäus, das und das hast du falsch gemacht. Jesus muss das gar nicht machen, sondern wie Jesus das macht, ist, er gibt ihm Liebe und Anerkennung, und was passiert? Zachäus erkennt das ganz von selbst, was er falsch gemacht hat. Und er erkennt auch von ganz von selbst, was er jetzt machen muss, damit er es wieder bereinigen kann. Ich habe es hier mal als zweiten Punkt festgehalten. Gottes Liebe bewegt zur Umkehr. Und es gibt zwei Dinge, die ich mal festgehalten habe, was man hier von Zachäus lernen kann, die mich sehr beeindrucken. Also man wird noch mehr lernen können, aber ich habe jetzt mal mich auf 2 beschränkt. Erstens, er geht offen mit seinen Fehlern hier um. Er weiß genau, das und das habe ich falsch gemacht, und das weiß auch jeder, und ich muss jetzt nicht versuchen, das zu verstecken oder die Schuld auf andere Umstände zu schieben, sondern das sind meine Fehler und ich weiß, dass ich sie begangen habe. Und das Zweite, was mich so begeistert an Zachäus ist, er unternimmt sofort konkrete Schritte, um seine Schuld zu bereinigen. Er weiß ganz genau, wo die Fehler sind, und er weiß ganz genau, was er machen muss. Und er unternimmt sofort konkrete Schritte. Gottes Liebe bewegt zur Umkehr, die dann auch konsequent im Leben umgesetzt wird. Ja, Zachäus wartet nicht lange, Zachäus handelt sofort. Gottes Liebe bewegt zur Umkehr, die konsequent im Leben umgesetzt wird. Ich habe euch hier mal zwei kurze Geschichten heute mitgebracht, weil ich die eine sehr gut fand. Ich habe hier nämlich ein Negativbeispiel, das ein Prediger mal erlebt hat, als er studieren war. Da hat er so einen Studienkollegen kennengelernt. Ja, und er hat von dem Studienkollegen gesehen, der war nie in den Vorlesungen anwesend und hat sich auch mit ihm getroffen und hat auch gemerkt, ja, in seinem Alltag, der lernt gar nicht. Und man könnte einfach salopp sagen, es war einfach ein stinkfauler Student. Ja. Und irgendwann denkt der Prediger sich selbst so, ja, ich muss ihm mal sagen, dass das nicht so erfolgreich sein wird, wenn er diese Haltung so weiterhält mit dem Studium. Also er muss schon anfangen zu lernen, weil der Lernstoff ist schon heftig. Ne? Und er sagt ihm das öfter, Junge, du musst lernen und du musst auch zu den Vorlesungen da sein, weil sonst kannst du es knicken mit dem Studium. Ja? Und der faule Student hört nicht und hört nicht. Aber eines Tages kommt der faule Student mit leuchtendem Gesicht zu ihm und sagt, mein Freund, ich habe mein Leben geändert, von Grund auf. Und er sagt, ah, okay, was hast du denn gemacht? Ja, ich habe meinen ganzen Tag durchstrukturiert und durchgeplant. Und er fragt ihn genau, ja, und wie sieht dein Alltag aus dann? Und er sagt ihm, ja, so, und hier Lernzeit und hier kurz Pause und hier wieder voll lernen und dann dieses Fach und das und so richtig gut durchstrukturiert. Und der Prediger ist dann erst begeistert und sagt, hey, das ist ja super, also so gut durchstrukturiert ist mein Lerntag nicht mal, also das ist wirklich bewundernswert. Und fragt ihn, und seit wann hast du damit angefangen? Und dann sagt er, ab Montag werde ich anfangen. Okay, es vergehen ein paar Tage, es kommt dieser Montag und dann fragt der Prediger, und, wie war dein Tag, wie ist es gelaufen? Und er sagt, ja, heute habe ich es noch nicht geschafft, ich fange morgen an. Ah ja, er wartet bis zum nächsten Tag, er fragt ihn wieder, und, ist es heute geklappt? Und er sagt, nee, ist zu viel los, ich fange nächste Woche an. Es kommt zur nächsten Woche, er fragt, und, hast du angefangen? Nein. Und das Ganze versandet in sich selbst und es ist nie was passiert. Der faule Student ist immer noch faul geblieben. Er hat nie konkrete Schritte unternommen, um was zu ändern. Die zweite Geschichte, die ich mitgebracht habe, handelt hiervon. Hans Bruns heißt der Mann, auch ein Prediger, der einmal einen Abendgottesdienst geleitet hat und er hat genau über diese Stelle gepredigt, über Zachäus. Und er hatte im Publikum einen guten Freund sitzen, mit dem er sich danach noch hinsetzen wollte, war ein Bauernknecht, den er gut kannte. Und er war mit seiner Predigt fertig und dann guckt er und auf einmal sieht er, der ist gar nicht mehr da, der ist verschwunden. Dann geht er raus und sucht ihn überall im Gottesdienstraum, er findet ihn nicht und dann fragt er rum, ja, wo ist er denn? Ja, eigentlich müsste er hier sein. Er geht zu ihm nach Hause, findet ihn auch dort nicht und keiner weiß, wo der Bauernfreund hin ist. Ne? Und es kommt der nächste Morgen, morgens findet er ihn immer nicht und gegen Mittag taucht er dann auf einmal auf. Dann fragt er, ja, sag mal, wo warst du denn? Ich wollte doch noch mit dir reden und den Abend verbringen. Dann sagt er, weißt du, ich habe gestern deine Predigt von Zachäus gehört. Und ich wusste, ich habe noch was zu erledigen. Und er hat sein Fahrrad genommen, ist in der Dunkelheit losgefahren zu seinem alten Arbeitgeber, einem Bauernherrn, dem er einige Jahre gedient hat, ist hingegangen und hat ihm 50 D-Mark zurückbezahlt, weil er die einmal von ihm gestohlen hatte. Ja, 50 D-Mark wird damals noch ein bisschen mehr wert gewesen sein als heute. Aber er wusste, ich muss diese Schuld bereinigen. Und ich muss es sofort tun. Und er sagt, ich habe diese Predigt gehört und habe von Gott wirklich den Eindruck, den Finger aufs Herz bekommen und wusste, ich muss das jetzt noch erledigen. Und deswegen bin ich nachts in tiefer Dunkelheit mit dem Fahrrad noch losgefahren, um diese Schuld zu bereinigen. Die Nacht habe ich dann im Stall verbracht, habe dort im Heu geschlafen und bin dann am nächsten Tag zurückgefahren. Und ich finde, die zwei Geschichten machen das so deutlich, was der große Unterschied ist. Wir sehen beim einen, der sich sagt, ja, ich fange irgendwann mal an, konkrete Schritte zu unternehmen. Und hier sehen wir den anderen, der wirklich sagt, okay, konsequent Ich will das sofort umsetzen. Gottes Liebe bewegt zur Umkehr, die auch konsequent im Leben umgesetzt wird. Ich möchte mit euch noch einen dritten Punkt betrachten. Und hier habe ich, weil der Bibeltext schon fertig ist, in der Vorbereitung bin ich irgendwie im Kopf auf eine ganz andere Bibelstelle gekommen. Hat gar nichts mit unserer hier zu tun, wohl so ein bisschen doch. Ich bin nämlich irgendwie auf Matthäus 19 gekommen, ich weiß nicht warum. Matthäus 19 ist folgende Begebenheit und die wollte ich gerne mal vergleichen mit dem, was hier bei Zachäus passiert. Die Stelle werdet ihr wahrscheinlich auch gut kennen. Und siehe, einer trat herzu und fragte ihn, guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Und Jesus antwortet ihm, willst du in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Der junge Mann spricht zu ihm, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an, was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher hat es schwer, in das Reich der Himmel hineinzukommen. Als seine Jünger das hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. So, ihr werdet die Geschichte kennen, aber es ist, ja, wie gesagt, eine ganz andere Begebenheit. Und warum ich diese Stelle hier bringe, mich hat es irgendwie so beschäftigt. Hier haben wir einen reichen Mann, der nicht zu Gott findet. Bei Zachäus haben wir einen reichen Mann, der zu Gott findet. Und mich hat das so beschäftigt, weil ich mich gefragt habe, was ist der entscheidende oder der ausschlaggebende Unterschied? Warum ist der eine reiche Mann der nicht zu Gott findet und warum findet der andere Reiche zu Gott? Ich habe mir gedacht, wir vergleichen vielleicht mal so grob, stellen die beiden so gegenüber. Links haben wir den reichen Jüngling, rechts Zachäus. Beide sind sehr reich. Das haben wir aus dem Text gelesen. Beide sind sehr reich. Das ist eine Gemeinsamkeit, die ich mal festgehalten habe. Die folgenden Punkte sind alles Unterschiede, die mir aufgefallen sind. Der reiche Jüngling kommt mit der Frage zu Jesus. Bei Zachäus sehen wir, Jesus kommt zu ihm. Der reiche Jüngling sieht sich selber als fehlerlos. Ich habe alle Gesetze immer gehalten, ich habe alles richtig gemacht, was von mir verlangt wurde. Bei Zachäus sehen wir, er weiß um seine Untaten. Ich habe viele Menschen betrogen, ich habe vielen Menschen Geld abgeknüpft. Beim reichen Jüngling sehen wir, er ist nicht bereit, sich zu ändern. Er ist nicht bereit, das Geld den Armen zu geben, wie Jesus ihm aufgetragen hat. Bei Zachäus sehen wir, er will sich sofort ändern. Er geht sofort hin, um seine Schulden zu bezahlen und tut noch vierfach hinten drauf zahlen. Beim reichen Jüngling sehen wir, er geht traurig von Jesus weg. Und bei Zachäus sehen wir, er folgt Jesus mit aller Freude nach. Für den reichen Jüngling, wie Jesus es sagt, da scheint es unmöglich, zu Gott zu finden. Ja, und bei Zachäus ist es vermeintlich einfach, zu Gott zu kommen. Ja, also Zachäus musste ja gar nicht viel machen. Große Frage ist hier, was ist der ausschlaggebende Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Und die Antwort sehen wir, in Lukas 18, das ist nur ein Kapitel, bevor das mit Zachäus passiert. Auch das werdet ihr kennen. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer trat hin und betete bei sich selbst so, O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch dieser Zöllner. Der Zöllner aber von fern stehend wollte nicht einmal die Augen zum Himmel erheben, sondern schlug sich an die Brust und sprach, O Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus von jenem, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Das ist eigentlich die Antwort auf die Frage, was ist der Unterschied? Gott sieht den an, der seine Fehler eingesteht. Den sieht Gott an. Und sich dann auch bewusst von der Gnade Gottes abhängig macht. Das ist der große Unterschied. Wenn du einen Menschen hast, der nicht bereit ist, seine Fehler einzugestehen, für den wird es unmöglich, in Gottes Reich zu kommen. Der bereit ist, seine Fehler sich einzugestehen und sich von Gottes Gnade abhängig macht, der findet zu Gott. Ich habe euch zum Schluss eine Geschichte mitgebracht, die hiermit zu tun hat. Spielt so etwa in der Zeit der Französischen Revolution, kurz vor der Französischen Revolution. Da war der Vizepräsident von Neapel auf dem Weg nach Frankreich, genauer gesagt nach Toulon. Und in Toulon kommt er auf solch eine Galeere. Und der Kommandant war sehr erfreut darüber, so einen großen Herzog, diesen Vizepräsident von Neapel, begrüßen zu dürfen. Und er sagte, ja, mein großer Herzog, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Ich würde Ihnen gerne die Möglichkeit geben, falls Sie mögen, dürfen Sie einen Gefangenen auf meiner Galeere die Freiheit schenken. Wen, das können Sie sich aussuchen. Und dem Herzog gefällt das irgendwie. Ihm gefällt das irgendwie so, jemandem die Gnade aussprechen zu dürfen. Und was macht der Herzog? Er geht hin und fängt an, die Gefangenen auf der Galeere zu befragen. Er geht hin zum Ersten und fragt, Gefangener, bitte berichten Sie mir, warum sind Sie als Gefangener hier auf diesem Schiff? Und der Erste sagt, ja, ich bin völlig zu Unrecht hier verurteilt worden, ich bin ungerecht behandelt worden in meinem Leben und ich habe mich eigentlich wehren dürfen, also ich bin völlig zu Unrecht hier auf dem Schiff. Und dann sagt er, ah, okay. Der Herzog geht zum Nächsten und fragt, Gefangener, warum sind Sie hier? Und er sagt, ja, völliger Irrtum, ich bin völlig falsch angeklagt worden, eigentlich sollte jemand ganz anderes angeklagt werden, ich war das gar nicht, was mir da angehängt wurde. Und der Herzog sagt, ja, gut, okay. Und er fragt den Nächsten, ja, und warum bist du hier? Und der sagt auch wieder, ja, es ist völlig ungerecht, dass ich hier bin, ich darf hier gar nicht sein, was ich getan habe, war rechtens, das war mein Recht, so zu handeln. Und er hört eigentlich von so ziemlich jedem Gefangenen mehr oder minder solche Antworten. Entweder die anderen waren schuld oder es war gerechtfertigt oder es, ja, hätte gar nicht ihn treffen dürfen, hört er von jedem Gefangenen, bis er fast zu den Letzten kommt. Und dann fragt er den Gefangener, warum bist du auf diesem Schiff? Und der Gefangene antwortet und sagt, wissen Sie, ich bin ein sehr böser Mensch. Ich habe viele Schandtaten begangen, brutale Dinge getan, ich hätte es schon längst verdient gehabt, hingerichtet worden zu sein. Und ich empfinde es nur noch als Geschenk, dass ich mein Leben noch behalten darf, dass ich auf dieser Galeere jetzt noch arbeiten darf, ist für mich nichts als reine Barmherzigkeit, dass ich das noch erleben darf. Und der Herzog richtet sich auf und sagt, also es ist ja jammerschade, dass Sie hier in solch einer unpassenden Gesellschaft sich befinden, denn die alle hier sind unschuldig und Sie sind schuldig. Wir sollten Sie aus dieser Situation herausholen. Und er geht zu dem Kommandanten und sagt, Kommandant, von diesem Mann erbitte ich, dass Sie ihm die Freiheit ergeben. Und der Mann bekommt die Freiheit, darf vom Schiff gehen und ist ein freier Mann, trotz seiner Schandtaten. Warum? Weil er sich seine Fehler eingestanden hat und wusste, dass es reine Gnade war, dass er überhaupt noch das Leben haben durfte. Ich finde, diese Geschichte macht es so deutlich, dass Gott den ansieht, der seine Fehler eingesteht und sich von Gottes Gnade abhängig macht. Ich möchte zum Schluss nochmal zusammenfassen. Ups, da habe ich was vergessen. Wir haben als Erstes festgehalten, Gott sieht den Geringen an und bietet seine Hilfe an. Wir haben als Zweites festgehalten, Gottes Liebe bewegt zur Umkehr, die konsequent im Leben umgesetzt wird. Und als Drittes haben wir festgehalten, Gott sieht den an, der seine Fehler eingesteht und sich von Gottes Gnade abhängig macht. Amen.